Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat Israel aufgefordert, die Versorgung der Menschen im Gazastreifen sicherzustellen. Es gebe zwar erste Fortschritte bei der humanitären Hilfe, diese reichten aber bei Weitem nicht aus. Am Vormittag berichtete Außenminister Wadephul der Regierung von seiner Nahostreise. Bundeskanzler Merz hatte angekündigt, er wolle danach über die weitere Politik gegenüber Israel entscheiden. Demian von Osten in Berlin. Hat Wadephuls Reise denn nun Folgen für die Israel-Politik der Bundesregierung?
Also erstmal wohl keine konkreten Folgen. Es gibt etwa keine Sanktionen gegen Mitglieder der israelischen Regierung, wie sie manche fordern. Wir waren 2 Tage mit Außenminister Wadephul in Israel und den palästinensischen Gebieten unterwegs. Da hat er doch zum Teil sehr deutlich die israelische Regierung kritisiert für Ausweitungen von Siedlungen, für fehlende Sicherheit bei humanitären Transporten im Gazastreifen. Dagegen wirkt jetzt die heutige Mitteilung des Kanzleramts eher knapp und zurückhaltend. Wieder einmal wird Israel aufgefordert, mehr zu tun. Interessant ist dennoch, dass die sonst üblichen Solidaritätsbekundungen mit Israel in der heutigen Pressemitteilung fehlen.
Ja, keine konkreten Folgen also. Wie ist diese Linie der Bundesregierung zu verstehen?
Ja, es ist eine Art diplomatische Gratwanderung. Einerseits erhöht man den Druck auf Israel, gleichzeitig will man die israelische Regierung aber nicht öffentlich brüskieren. Denn das könnte dazu führen, dass die nicht mehr mit Deutschland spricht und man will im Gespräch bleiben. Ob diese Politik für die Menschen im Gazastreifen aber Verbesserungen bringt, daran muss sich die Bundesregierung jetzt jeden Tag mehr messen lassen. Am Mittwoch ist die nächste Kabinettssitzung und auch da dürfte Israel wieder Thema sein.
Demian von Osten, vielen Dank nach Berlin. Verschärft hat sich der Ton zwischen den USA und Russland. US-Präsident Trump kündigte gestern an, 2 Atom-U-Boote zu verlegen. Dabei blieb aber offen, ob er U-Boote mit Atomantrieb meinte oder solche mit Atomraketen. Auslöser dafür waren Drohungen des russischen Ex-Präsidenten Medvedev. Er hatte Trumps Forderung nach einer Waffenruhe in der Ukraine kritisiert und auf das russische Atomwaffenarsenal angespielt.
US-Atom-U-Boote. Hier Aufnahmen von 2021 und 2022, irgendwo im Pazifik. Sie sind in den Weltmeeren unterwegs. Doch wie viele und wo genau, das ist gut gehütetes Geheimnis. Ungewöhnlich also, dass der US-Präsident gestern an die Öffentlichkeit geht und Russland auf seinem sozialen Netzwerk droht. Ich habe 2 Atom-U-Boote in den angemessenen Regionen positionieren lassen. Seine Begründung? Provokante Statements des ehemaligen russischen Präsidenten Medvedev. Auf seinem Weg ins Wochenende legt Trump nach. Eine Drohung wurde ausgesprochen, die nicht angemessen war. Wir müssen vorsichtig sein. Ein ehemaliger Präsident Russlands droht uns und wir werden unsere Bevölkerung schützen. Was war passiert? Trump hatte Putin jüngst ein Ultimatum gesetzt. Russland solle bis Ende kommender Woche einem Friedensschluss mit der Ukraine zustimmen. Falls nicht, drohten Sanktionen. Der ehemalige russische Präsident Medvedev, aus Sicht westlicher Kritiker heute eine Art Cheftroll des Kreml, attackierte Trump daraufhin im Netz. Warnte auf der Plattform X, jedes neue Ultimatum des US-Präsidenten sei ein Schritt Richtung Krieg. Und nahm auf Telegram Bezug auf das Atomwaffenpotenzial Russlands. Für Trump offenbar zu viel der Provokation. Es ist unklar, ob die USA tatsächlich Atom-U-Boote neu positioniert haben. Aber allein die Drohung damit stellt eine Eskalation dar. Nur, das muss nicht bedeuten, dass sich Russland und die USA nun unweigerlich immer weiter hochschaukeln. 2017 drohte Trump Nordkoreas Machthaber mit Atom-U-Booten. Kein Jahr später trafen sich die beiden zu einem Friedensgipfel. Trump bleibt vor allem eines, unberechenbar.
Schloss Cäcilienhof in Potsdam. Hier fand vor 80 Jahren eine der bedeutendsten Konferenzen des 20. Jahrhunderts statt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges berieten die USA, Großbritannien und die Sowjetunion über eine Neuordnung in Deutschland und Europa. Am 2. August 1945 wurde das Abschlussprotokoll unterzeichnet. Darin wurde unter anderem die Teilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen festgeschrieben.
In Teppich- und holzvertäfelten Wänden des historischen Saals hängt heute noch ein dezenter Tabakduft. Gut 2 Wochen im Sommer 1945 verhandelten hier im Potsdamer Schloss Cäcilienhof mit Stalin, Churchill und Truman starke Raucher über die europäische Nachkriegsordnung. So einträchtig zusammen geraucht wurde, so hart wurde gestritten über die zukünftigen Einflusssphären der ehemaligen Alliierten. Man misstraute sich.
Die britische Armee hat extra sozusagen abhörsichere Telefonleitungen hierher gelegt, dass man zur Not hätte abhörsicher telefonieren können.
Ein wichtiges Element des Potsdamer Abkommens war die von Stalin angestrebte Verschiebung des polnischen Territoriums nach Westen und die damit verbundene Flucht und Vertreibung von Millionen Polen und Deutschen. Auch die Aufteilung des zerstörten Deutschlands in alliierte Zonen wurde hier endgültig beschlossen.
Wenn man in die Verhandlungen schaut, dann war das so, dass man die Deutschen spüren lassen wollte, dass die Regierung, die Nationalsozialisten gewählt haben, dass die Hitler als Führer, dass die dahinter gestanden haben und dass sie die Verantwortung für das tragen, was sie jetzt selbst betrifft, plus natürlich dessen, was sie den anderen in der Welt angetan haben.
Heute ist klar, mit der Potsdamer Konferenz begann der Kalte Krieg. US-Präsident Truman offenbarte Stalin, dass die USA über Atombomben verfügen. Die Sowjetunion startete sofort ein eigenes Atomprogramm. Das Wettrüsten begann, während die großen 3 noch in die Kamera lächelten.
Für viele gehört künstliche Intelligenz längst zum Alltag. Programme wie ChatGPT können Fragen beantworten, E-Mails formulieren oder Einkaufslisten schreiben. Doch ab heute gelten in der EU strengere Regeln für die Anbieter solcher Systeme. Sie müssen etwa offenlegen, mit welchen Daten ihre Modelle trainiert werden. Kritiker befürchten, Europa könnte durch Überregulierung bei der KI den Anschluss verlieren.
Ein solches Video ist in wenigen Minuten fertig. KI am Werk. Aber mit welchen Daten wurde das System vorher gefüttert? Mit welchen fremden Fotos und Videos? Das KI-Gesetz der EU will Urheber, zum Beispiel Fotografen, stärken.
Ein großer Schritt wäre es, wenn man wüsste, welche Datenbanken genutzt wurden, insbesondere auch welche Schattendatenbanken, also welche illegalen Datenbanken genutzt wurden. Denn dann ist es deutlich leichter, dafür auch Kompensation zu erlangen.
Nach dem EU-KI-Gesetz gelten jetzt strengere Regeln. Anbieter müssen zu ihren KI-Modellen mehr Transparenz schaffen. Konkret, wie funktionieren diese Systeme? Wie wurden die Modelle trainiert? Mit welchen Daten? Und welche Risiken bestehen? Zur Umsetzung gibt es für Unternehmen einen freiwilligen Verhaltenskodex. Firmen wie OpenAI, Google und andere haben bereits unterschrieben. Wer das nicht tut, wie der Facebook-Mutterkonzern Meta, unterliegt härterer Kontrolle. Svenja Hahn für die FDP im Europaparlament nennt das Gesetz schlecht gemacht mit zu vielen Vorschriften.
Gerade die Entstehung von Modellen wie ChatGPT wird in Zukunft stark behindert werden in der Europäischen Union. Ich halte die KI-Verordnung für eine Innovationsbremse.
Auch 50 Firmenchefs aus Europa haben sich kürzlich zu Wort gemeldet. Sie fordern einen Aufschub von 2 Jahren. Bei Verstößen gegen die Regeln drohen Strafen von bis zu 3% des Jahresumsatzes. Von der EU-Kommission gibt es noch etwas Zeit, bevor die Kontrollen in voller Schärfe beginnen. Das sollte Unternehmen allerdings nicht in Sicherheit wiegen. Private Klagen sind ab jetzt möglich.
Körperverletzungen, Bedrohungen oder Sexualstraftaten. In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Menschen Opfer häuslicher Gewalt geworden wie noch nie. Die meisten von ihnen Frauen. Das geht aus Zahlen des Bundeskriminalamtes hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegen. Statistisch betrachtet werde somit etwa alle 2 Minuten ein Mensch von seinem Partner, Ex-Partner oder einem nahen Verwandten misshandelt. Insgesamt seien 2024 fast 266.000 Fälle gemeldet worden, 3,7% mehr als ein Jahr zuvor. Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus, weil nicht alles angezeigt wird. Seit gestern Abend ist die Bahnlinie zwischen Berlin und Hamburg gesperrt. Sie wird 9 Monate lang saniert. Der erste Tag verlief weitgehend problemlos. Schwierig dürfte es aber von Montag an vor allem für Pendler werden. Die Strecke von Berlin nach Hamburg wurde erst 2004 für schnelle ICEs ausgebaut. Seitdem wird sie zum 4. Mal für mehrere Monate gesperrt. Die Umleitung über Stendal, Salzwedel und Uelzen dauert knapp 1 Stunde länger. Wer aber etwa von Ludwigslust oder Wittenberge nach Berlin pendelt, ist nun stundenlang mit Bussen unterwegs.
Der ICE 707 aus Hamburg hat heute nur 4 Minuten Verspätung in Berlin. Und das trotz der Generalsanierung.
Ja, es war alles in Ordnung, es war nicht weiter schlimm.
Aber es hat länger gedauert, oder?
Ein bisschen, ja. Ich habe es aber nicht gemerkt, weil ich gelesen und Kreuzworträtsel geraten habe.
Wer allerdings auf Regionalzüge angewiesen ist entlang der gesperrten Strecke, der spürt die Riesenbaustelle deutlich.
Ja, es ist schon umständlich, weil man halt super Umwege hat und man nicht weiß, ob das mit den Bussen klappt.
Wustermark im Havelland ist einer der Umsteigepunkte zu den Bussen, die die nächsten 9 Monate die Regionalzüge ersetzen.
Wir wollen heute nach Dömitz an die Elbe. Und da müssen wir noch 3-mal umsteigen mit dem Bus. Und das ist jetzt der erste Umstieg.
Der ICE braucht nun 45 Minuten länger von Berlin nach Hamburg wegen der Generalsanierung. ICE 1600 legt heute noch mal gut 30 Minuten Verspätung drauf. Die Reisenden nehmen es gelassen.
Ja, mal eine neue Strecke. Ne? Man muss ja immer positiv das sehen. Man sieht mal neue Sachen.
Ja, also es ist ja auch, wenn es nicht angekündigt ist, ist ja jetzt auch noch mal länger. Also es ist ja eh egal.
Der wahre Praxistest kommt dann nächste Woche, wenn all die Berufspendler auf die Ausweichstrecken und Ersatzbusse angewiesen sind.
Nach dem Brandanschlag auf die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen. Seit dem frühen Morgen fließt der Zugverkehr wieder planmäßig. Am Donnerstag war die wichtige Nord-Süd-Verbindung durch Kabelbrände lahmgelegt worden. Schätzungsweise mehr als 10.000 Reisende waren betroffen. Die Polizei geht von Sabotage aus, der Staatsschutz ermittelt bereits. NRW-Innenminister Reul vermutet Linksextremisten hinter der Tat. Eine Kletterwand vor spektakulärer Kulisse. Direkt an der Frauenkirche in Dresden fand heute das Speedklettern der Finals statt, mit einem neuen Rekord. Die Finals sind deutsche Meisterschaften in 20 Sportarten und werden noch bis morgen in Dresden ausgetragen.
Von da unten nach ganz oben in Sekundenschnelle. Speedklettern vor der Frauenkirche auf dem vollen Dresdner Neumarkt. 15 Meter laufen die Sportler die Wand nach oben. Die Griff- und Trittabfolge ist weltweit die gleiche. Und diese beiden kämpfen um den Titel, Leander Kamanns und Sebastian Lucke. Beide mit Bestleistungen um die 5 Sekunden. Aber heute wird es schneller. Leander Kamanns braucht nur 4,958 Sekunden. Neuer deutscher Rekord.
Ich hatte es mir eigentlich gar nicht so heute vorgenommen, so auf mein Limit zu pushen. Aber die Menge hier, ultra geile Stimmung einfach. Ich habe bei einem nationalen Wettkampf noch nie so eine Stimmung gehabt.
Bei den Finals auch in der Turnarena volle Ränge. Sie warten auf den Superstar. Daya Varfolomeev, erste deutsche Olympiasiegerin in der rhythmischen Sportgymnastik. Sie überzeugt an allen Geräten, gewinnt heute gleich 4-mal Gold. Und das in einem Jahr, in dem sie eigentlich etwas kürzer treten wollte. Der Schulabschluss war wichtiger. Aber mit ihrer Akrobatik kann hier heute keiner mithalten. Körperkunst auch im Breaking. In 1-gegen-1-Duellen wird die beste deutsche Breakerin gesucht. Beweglichkeit, Selbstbewusstsein und der Coolness-Faktor müssen stimmen. Flinke Füße, wichtig. Und vor allem den Beat fühlen. Die Musik kommt vom DJ, reiner Zufall, was läuft. Deutsche Meisterin wird Gilou. Beste Werbung für ihren Sport mitten in der Stadt.
Es folgen die Lottozahlen. 9, 14, 17, 20, 27, 48, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 3. August.
Tiefer Luftdruck bestimmt weiterhin unser Wetter und so bleibt es noch recht kühl und wechselhaft. Heute Nacht breitet sich von der Nordsee leichter Regen aus, während es im Südosten noch Schauer und einzelne Gewitter gibt, die dort auch morgen noch unterwegs sind. Im Norden regnet es leicht, dazu an den Küsten windig mit starken bis stürmischen Böen. Den meisten Sonnenschein gibt's im Westen und Südwesten. An den Küsten heute Nacht bis 16, in einigen Berglagen um 10 Grad. Morgen ähnlich wie heute, vielerorts pendelt die Temperatur um die 20 Grad Marke. Montag wird es vom Norden bis in den Osten immer freundlicher, sonst gibt's mehr Wolken als Sonne und regionale Schauer. Dienstag überqueren uns Schauer und Gewitter, besonders im Norden windig, an den Küsten stürmisch, aber ab Mittwoch wird es dann sonniger und wärmer.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Helge Fuest geht es auch um den Streit zwischen Trump und Medvedev. Droht durch Atom-U-Boote echte Eskalation oder bleibt alles nur nukleares Säbelrasseln? Außerdem blicken wir nach Nigeria, wo mit Skorpiongift für neue Medikamente geforscht wird. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.